Spanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des japanischen Filmfestivals Nippon Connection. Auch 2021 findet das Festival leider aufgrund der Corona-Beschränkungen online statt. Dieser Podcast hier begleitet das Festival. Gastgeber im Podcast sind zwei langjährige Filmpodcaster und vor allen Dingen zwei langjährige Nippon Connection Fans, nämlich Alexander Sobolla von den Abspannguckern. Hallo Alex.
Hallo, hallo.
Und meiner einer, Thomas Laufersweiler von Schöner Denken.
Und kurz vor Start der Nippon Connection 2021 haben wir wieder eine Reihe von Folgen für euch. Wie immer mit einem Gast oder einer Gästin. Und in dieser Folge widmen wir uns erstmal dem Thema der diesjährigen Nippon Connection, Family Matters. Und unser Gast ist Florian Hör. Hallo.
Hallo.
Florian, du warst ja schon öfter bei uns für die vergangene Nippon Connection Festival Podcast Folgen. Aber stell dich doch nochmal vor, was du machst und warum du uns alles da erzählen kannst heute.
Ja, ich bin, wie gesagt, Florian und bin bei Nippon Connection seit 2013 dabei und habe erstmal als Helfer beim Festival angefangen und dann beim Rahmenprogramm mitgemacht, bin dann ins Filmprogrammteam eingestiegen und mittlerweile leite ich seit dem letzten Festival das Filmprogramm. Und die Arbeit, also als Leiter des Filmprogramms, ist nicht ganz so einfach zu erklären. Also man ist in fast allen Bereichen irgendwo dabei, weil fast alles mit dem Festival irgendwie mit dem Filmprogramm vernetzt ist. Und das heißt, ich suche nicht nur Filme aus, sondern wirke auch beim Rahmenprogramm zum Beispiel mit und bei der Pressearbeit, dann kurz vor dem Festival auch so ein bisschen bei der Bewerbung des Festivals im Sinne von Interviews und sowas wie das hier jetzt, der Festival-Podcast. Habe also das ganze Jahr über gut zu tun und hoffe, also warum ich jetzt hier bin, ich hoffe, mich einigermaßen kompetent über das Filmprogramm äußern zu können.
Da sind wir doch bester Dinge. Leider hatten wir ja im vergangenen Jahr gehofft, dass wir dieses Jahr uns alle wieder sehen und in den Arm nehmen können sozusagen, aber das ist jetzt leider auch 2021 noch nicht der Fall. Also Nippon Connection wird komplett online stattfinden. Ist das richtig? Oder wird es noch irgendetwas vor Ort geben?
Also das Festival findet, sagen wir mal, zu 98% online statt. Also wir haben eigentlich bis zum letzten Moment versucht, das nicht passieren zu lassen. Wir hatten eigentlich ein Hybrid-Festival geplant, aber dann vor einigen Wochen haben wir dann gesagt, also es wird sich nicht vermeiden lassen. Aber es wird einen Nippon Connection Click and Collect Kiosk geben. Das heißt, wenn man sich Japan-Goodies kaufen möchte, Snacks zum Beispiel oder japanische Getränke und falls man in der Nähe wohnt, dann kann man das bestellen bei uns auf der Website und kann es dann vor Ort im Musonturm abholen.
Das ist ja zumindest für die Fans im Rhein-Main-Gebiet ein echt super Angebot. Prima.
Aber nicht wehmütig werden, wenn ihr dann zum Musonturm kommt und da ist nichts außer im Kiosk.
Dann geht's wieder schnell zurück aufs heimische Sofa, damit wir weiter Filme gucken können. Okay. Einer hatte sich gemeldet und erzählt, dass er im vergangenen Jahr auf dem Sofa 25 Filme geschafft hat und dass er versucht, dieses Jahr mehr zu schaffen.
25. Das ist dann jemand, für den sich unser Festivalpass lohnt, aber dazu kann ich später noch was sagen.
Ja gut, aber dann gehen wir nochmal auf das Thema diesen Jahres nochmal zu, also Family Matters. Und die Frage ist, also warum habt ihr genau in diesem Jahr den Fokus auf Familie gelegt? Also gab es da bestimmte Filme einfach oder, weiß nicht, weil man mit Lockdown an seine Familie denkt und sie vielleicht dann doch mal besuchen möchte oder?
Also es ist so, dass wir ja jetzt zum dritten Mal einen Programmschwerpunkt haben. Also das erste Mal war der Programmschwerpunkt ja die Outlaws und Außenseiter, letztes Jahr dann Female Futures. Und bei den Programmschwerpunkten ist es so, dass die schon relativ früh feststehen müssen, weil wir beantragen dafür auch Fördergelder. Also die werden vom Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main gefördert. Und das beantragen wir so, ich glaube, im Herbst ungefähr. Also eigentlich kurz nach dem Festival beantragen wir dann schon für das nächste Festival. Das heißt, da wissen wir noch gar nicht, welche Filme wir zeigen, Und dann beantragen wir quasi für ein Thema, von dem wir hoffen, dass wir viele Filme dafür finden werden. Es ist natürlich immer so, dass wir noch einige Festivals vom letzten Jahr in der Auswahl haben, die wir im letzten Jahr nicht zeigen konnten. Also das trifft eigentlich auf relativ viele Filme in diesem Jahr zu. Aber es ist eigentlich eher so, dass man so das Gefühl hat, man könnte viele Filme zu einem bestimmten Thema finden. Also bei Female Futures zum Beispiel letztes Jahr ist es ziemlich gut gelaufen. Dieses Jahr haben wir kaum Filme, die zu Female Futures passen würden. Also da entweder haben wir da letztes Jahr unser ganzes Pulver schon verschossen oder es hat sich einfach so ergeben, dass es nicht so viele gibt. Und tatsächlich, diese Idee zu Family Matters, die hatte ich schon, als wir das erste Mal einen Programmschwerpunkt gemacht haben. Also schon vor 2 Jahren, als dann die Outlaws dran waren. Ich hatte einfach überlegt, welche Themen gibt es oft im japanischen Kino, was ist interessant, was ist aktuell. Und da fiel dann eben auch die Familie im japanischen Film. Und ja, letzten Endes ist dann die Wahl erstmal auf andere Themen gefallen. Aber also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt noch ein Überbleibsel rausgesucht haben, sondern eher so, jetzt kommt es endlich. Also jetzt konnte ich mich endlich durchsetzen damit.
Es ist aber schon eine sichere Wette. Also ich habe mal geguckt bei den Filmen, die ich jetzt über Nippon Connection gesehen habe. Und allein Like Father, Like Son von Koreeda ist ein ganz klarer Familienfilm. The Happiness of the Katakuris von Takashi Miike. Shoplifters natürlich von Koreeda, den habe ich aber gar nicht auf Nippon gesehen, schon normal im Kino. The Long Excuse von Miwa Nishikawa. Being Good, aber auch Unsere kleine Schwester, auch von Koreeda, oder Still the Water von Kawase, hatte ich auch im Kino gesehen. Also es ist schon, sind schon viele japanische Filme, die sich wirklich im Kern um die Familie drehen. Hast du da eine Erklärung, warum das in der, also zumindest bei den anspruchsvolleren japanischen Filmen, so eine große Rolle spielt?
Also erstmal zu deiner Feststellung, das stimmt natürlich, das ist wirklich ein sehr prominentes Thema und das hat auch dazu beigetragen, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt, weil da ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir Probleme haben, genug Filme zu finden, und so war es dann auch. Also bei einigen Filmen haben wir natürlich schon die Wahl dann getroffen, weil sie zum Programmschwerpunkt passen, aber es hat sich eigentlich auch ganz gut so ergeben, dass wir die Auswahl dann so zusammenstellen konnten. Und warum das Thema im japanischen Kino so omnipräsent ist, ich glaube, das hat damit zu tun, dass es einfach generell ein Thema ist, das in Japan noch eine große Rolle spielt und wo sich aber auch sehr, sehr viel verändert. Also ich kann ja ein bisschen was zur Bedeutung der Familie in Japan sagen. Also in Japan hat man eigentlich noch ein sehr traditionelles Familienbild. Also die Familie hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, vor allem die Kernfamilie, also Eltern, Kinder, Großeltern, vielleicht noch die Schwiegereltern. Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man, also dass die Familie fast so ein kleiner Mikrokosmos ist, in dem alle füreinander da sind und füreinander sorgen. Vor allem aber auch, wo die jüngere Generation sozusagen sich für die ältere Generation so ein bisschen schon fast, na, aufopfert kann man nicht sagen, aber wo man sich sehr hingebungsvoll um die ältere Generation kümmert. Also die Kinder sind dann quasi so ein bisschen die Altersvorsorge, kann man sagen. Und die Kinder, die bleiben auch oft viel länger bei den Eltern leben, als man das hier so kennt. Also hier zieht man ja mit 19, 20 eigentlich aus normalerweise. Und das ist in Japan nicht ganz so üblich. Und es wird zum Beispiel in so traditionell geprägten Familien wird es auch schon fast erwartet, dass die Kinder den Beruf der Eltern weiterführen. Also wenn die Eltern eine Arztpraxis haben, dann wird das schon fast vorausgesetzt, dass die Kinder die Arztpraxis dann fortführen. Also das ist zum Beispiel in dem Film Still Walking von Koreeda ist genau das auch Thema. Also dass der Sohn das dann nicht gemacht hat und der Vater dann von ihm enttäuscht ist. Was das Problem jetzt gerade in Japan ist, oder eigentlich schon seit einer Weile, ist die extrem niedrige Geburtenrate, dass es einfach sehr, sehr viele kinderlose Familien gibt. Und dadurch bricht dieses traditionelle Familienbild so ein bisschen auseinander und gerät ins Wanken. Und man sieht sich dann eigentlich auch so ein bisschen gezwungen, neue Formen des Zusammenlebens zu finden, muss man so auszudrücken. Also neue Formen, neue Lebensformen, in denen man füreinander sorgen kann als die klassische Familie.
Und das spiegelt sich auch schon in den Filmen wieder, dieser Bruch, von dem du eben gesprochen hast?
Genau, wir wollten jetzt nicht nur Filme aussuchen, in denen sich diese klassische Familie wiederfindet, sondern vor allem eben Filme, die diesen Wandel thematisieren. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Also wir werden dann ja gleich noch einige Filme thematisieren. Und da wird wirklich das Thema Familie oder Ersatzfamilie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Und das finde ich sehr interessant, generell im japanischen Kino, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt. Und ich freue mich auch, dass es jetzt wirklich so facettenreich ist in unserem Filmprogramm dieses Jahr.
Aber das ist ja schön, also sobald der Wandel da ist, dann ist ja auch dann Spannung da. Also wenn man da nicht den Beruf der Eltern übernimmt oder wenn man nicht dieses Familienideal dann weiterführen kann.
Genau, also das Konfliktpotenzial ergibt sich da relativ schnell für eine gute, dramatische Filmhandlung.
Ja, das ist halt schon, wenn du da feste Vorstellungen hast, dann jemand erfüllt die Vorstellungen nicht, zack, Konflikt, und du hast eine Geschichte. Und das ist schon spannend, ja.
Und das ist jetzt eine reine Interpretation, aber bei Ozu ist das Thema Familie natürlich auch sehr wichtig und also kommt immer wieder vor in den allermeisten seiner Filme. Und kann natürlich sein, dass es einfach daran liegt, dass Ozu auch so ein einflussreicher Filmemacher war und dieses Thema so ein bisschen etabliert hat. Wäre auch ein Interpretationsansatz, weshalb das immer wieder im japanischen Kino vorzufinden ist. Also Kore-eda wird ja auch sehr, sehr gerne mit Ozu verglichen, weil bei beiden Filmemachern das Thema Familie so, ja, so präsent ist in den Filmen.
War Ozu selber nicht so ein alter Junggeselle, der da bis zu seinem Lebensende dann mehr oder weniger bei der Mutter gelebt hat?
Genau, ja. Also der hat die Mutter auch knapp überlebt nur. Also der ist ja sehr jung gestorben. Ja, genau. Ewiger Junggeselle, der eigentlich nur Filme gemacht hat und mit seinen Saufkumpanen sich zum Trinken getroffen hat. Und dann im Suff Drehbücher geschrieben hat.
Dafür hat er aber ein echt gutes Auge für die Schicksale anderer Menschen gehabt, das muss man mal sagen.
Ja, absolut.
Ja, hat der Sake ihm vielleicht die Sinne geöffnet oder geweitet.
Da haben ihm die anderen Leute dann in der Bar von ihrem Problem erzählt, er hat sie aufgeschrieben, gesagt, das klingt gut, da war ich mal Drehbuch draus.
Ja, die Theke als Inspirationsquelle.
Ja. Da müsste man einen Film draus machen, ja. Ozus Kneipengeschichten und. Gut, dann gehen wir doch mal so ein paar von den Filmen durch. Also, wir haben das Romantikdrama Hiss.
Das Romantikdrama klingt erstmal ein bisschen Standard, aber es ist halt kein konventionelles Romantikdrama, wenn man es so nennen mag, weil es um ein schwules Paar geht, das ein Kind adoptieren möchte. Also das ist eigentlich die Fortsetzung einer Dramaserie. Und man muss die Serie aber nicht gesehen haben. Und am Anfang des Films sieht man, wie dieses Paar aus der Serie, das schwule Paar, auseinandergeht. Die haben sich getrennt. Und einer von beiden findet dann eine Frau und bekommt mit ihr ein Kind und merkt dann aber, dass es doch nicht so ganz das Wahre für ihn ist. Und dann trennt er sich wieder von der Frau, besucht seinen alten Partner mit dem Kind wieder und der wohnt mittlerweile auf dem Land und die versuchen sich dann irgendwie mit dem Kind in dieser Dorfgemeinschaft zu integrieren und das funktioniert da aber ziemlich gut und gleichzeitig haben sie aber auch Probleme mit dem Gesetz, als es dann darum geht, das Kind zu adoptieren. Also da sieht man sehr schön in dem Film, wie so die Vorstellungen der Gesellschaft, also die Dorfgemeinschaft, wo man ja eigentlich denkt, die sind so konservativ, den Vorstellungen des Gesetzgebers gegenüberstehen und dass sie vielleicht gar nicht mehr so viel gemein haben.
Also ich gehe mal davon aus, dass in Japan Homosexualität ein bisschen weniger offen gesehen wird als in Deutschland wahrscheinlich, so im Allgemeinen, oder?
Absolut, ja.
Ja. Und die Dorfgesellschaft ist dann eher offen, als was man jetzt erwarten würde, oder?
Ja, richtig, genau. Oh. Das ist so ein bisschen fast der Twist an dem Film. Und also was an der konservativen Haltung gegenüber Homosexualität so interessant ist oder so kurios ist, ist, dass Homosexualität in Manga und Anime ja eine ganz wichtige Rolle eigentlich spielt. Also da gibt es ja ganze Genres, also Boys Love zum Beispiel, das ja auch von ganz vielen Heterosexuellen leidenschaftlich gerne gelesen und gesehen wird. Aber ich glaube gerade weil so diese traditionelle Familienform doch noch so wichtig ist, haben einfach viele ein Problem, sich zu outen in Japan.
Dann kommen wir noch zum nächsten Film. Das wäre die Tragikomödie The Stormy Family.
Ja, steckt die Familie ja schon im Titel. Und ist übrigens nicht der einzige Film, bei dem Familie schon im Titel steht dieses Jahr. Family of Strangers haben wir zum Beispiel noch. Und The Stormy Family, da geht es tatsächlich ein bisschen mehr um die traditionelle Familie. Es geht um ein älteres Ehepaar, das zu Beginn der Handlung sieht man, dass das eine Bank ausraubt und dann mit dem Geld einfach spurlos verschwindet. Und es verstreicht dann nach einigen Jahren die Frist, in der die Eltern offiziell für tot erklärt werden dürfen. Und dann treffen sich die Kinder zur Trauerfeier. Also die räumen dann das Haus auf und ja, da brechen dann alte Wunden wieder auf. Und es kommt zu vielen überraschenden Wendungen und Verwicklungen, auch was das Schicksal der Eltern betrifft. Also ich will da nicht zu viel verraten. Aber ja, das ist fast schon so eine Art Theaterstück, bei dem die Stimmung dann immer mehr aufgeheizt wird. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne, ja, interessante Dynamik, die sich dann zwischen den Figuren entwickelt.
Ja, so spielst du ziemlich fast alles in dem Haus dann.
Genau, ja. Mhm.
Und hört sich ein bisschen an wie ein japanischer Hitchcock.
Die Assoziation wären wir noch nicht gekommen.
Ich hätte also ja auf so jeden Fall der Gott des gedacht,
ja,
oder so.
Oh ja. Ja, oder Ice Storm. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, es geht schon auf jeden Fall sehr in Richtung Kammerspiel und dadurch hat es auch was Theaterhaftes.
Die 12 Familiengeschworenen. wir haben ein Drama, One Night.
One Night ist ein Film von Kazuya Shiraishi. Der war jetzt schon einige Male mit seinen Filmen bei uns auf dem Festival vertreten, zum Beispiel auch mit Blood of Wolves. Und ist dieses Jahr sogar mit 2 Filmen beim Festival vertreten. Den anderen Titel habe ich leider vergessen. Thomas, jetzt musst du mir helfen.
Der andere Titel weiß ich jetzt auch nicht, aber Blood of Wolves habe ich sehr, sehr hart abgefeiert. Der war total großartig. Da freue ich mich auf One Night auf jeden Fall sehr und kann mir vorstellen, dass es da auch dann etwas härter zur Sache geht bei dem Film.
Sea of Revival ist der andere Film von Kazuya Shiraishi. Und also die nehmen sich nichts. Sie sind beide sehr empfehlenswert. One Night ist eigentlich der unblutigere von beiden. Da geht es eigentlich nur am Anfang richtig zur Sache. Da geht es nämlich um eine Familie mit einem gewalttätigen Vater und die natürlich logischerweise sehr unter dem zu leiden hat. Und eines Tages ergreift die Mutter die Initiative und ermordet den Vater, um die Familie vor dem Tyrannen zu schützen. Und dadurch geht dann das Familienunternehmen zugrunde. Also die Familie hat ein Taxiunternehmen. Und also nicht ganz zugrunde, das wird dann vom Onkel der Kinder weitergeführt. Aber ja, die Familie bricht natürlich auseinander, die Mutter landet im Gefängnis und dann nach 15 Jahren taucht sie wieder auf, will im Grunde genommen, dass alles wieder so ein bisschen wie vorher ist, aber natürlich funktioniert das nicht so einfach. Also da geht es natürlich auch sehr viel um Schuld und Sühne, aber auch um Wiederversöhnung und darum, wie sie nach dieser eigentlich, man kann ja schon fast sagen, altruistischen Tat dann wieder zurückkommt. Und ja, super gespielt, auch von der Hauptdarstellerin, die Mutter spielt. Und also, Kazuya Shiraishi hat auch so einen ganz, wie soll ich sagen, so einen Stil, der ein bisschen wechselt zwischen naturalistisch, aber dann wieder so sehr überstilisiert. Also er findet dann ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht. Und den wollten wir tatsächlich schon letztes Jahr zeigen. Also der ist schon etwas älter und konnten dann aber nicht, weil letztes Jahr die Verleiher noch ein bisschen mehr Bedenken hatten wegen Online-Screenings. Und ja, deswegen bin ich ganz froh, dass dieses Jahr noch was daraus geworden ist. Und weil Shiraishi so produktiv ist, konnten wir jetzt noch einen zweiten Film von ihm zeigen. Und er hat mittlerweile auch das Sequel zu Blood of Wolves gedreht.
Wow.
Aber das war zu neu, also das haben wir jetzt nicht bekommen.
Aber das sind ja fantastische Nachrichten, sehr, sehr gut.
Soll, glaube ich, sogar eine Trilogie werden.
Oh. Ja, Blood of Wolves ist ja immer noch mein Festival-Frustfilm, weil ich ja eingeschlafen bin.
Du musst den nachholen.
Ja, ich muss das irgendwann mal machen. Ich fand den ja echt gut, aber irgendwie konnte ich mich nicht mehr wachhalten. Der habt den aber irgendwie um 10:45 oder so gezeigt, oder? Oder um 10:45?
Ja, die Spätschiene, also normalerweise so um 10:30, da kommen dann die brutalen Filme. Ja.
Ja.
Ja. Aber der war so laut, da wundere ich mich schon, dass du eingeschlafen bist.
Ich wundere mich auch, aber ich bin da relativ frisch Vater gewesen. Da kann man da immer das alles wegerklären.
Ja, das ist der Vorteil vom Online-Festival. Wenn du müde wirst, dann schaust du ihn halt am nächsten Tag fertig. Hast ja 24 Vorteil, Stunden Zeit.
Ja, das stimmt. Da kann ich den auch mal unterbrechen oder so, ja.
Mhm. Aber nochmal ganz kurz zurück zu One Night, was mich daran fasziniert, dass die Mutter wahrscheinlich so ein Familienbild hatte als Projektionsfläche, auch als Hoffnung, an der sie sich festgehalten hat, wenn sie da 15 Jahre dann im Gefängnis und weg war und dann zurückkommt. Ich kann mir vorstellen, dass über die reale Familie hinaus dieses Traumbild, wieder die Familie wie früher haben zu können, dann jemand auch am Leben erhält in so einer Situation, unabhängig davon, ob das noch realisierbar ist oder nicht.
Ja, aber das macht natürlich was mit einer Familie, wenn man mal den Vater umbringt und da trifft dann der Traum auf die Realität. Ja.
Aber freue ich mich sehr drauf.
Mhm, ich mich auch. Wir haben noch einen Debütfilm, Daughters.
Ja, ein Debütfilm, bei dem man gar nicht merkt, dass es ein Debütfilm ist, weil der schon so eine eigene Handschrift hat. Also ich sage das, glaube ich, häufiger und es ist nie böse gemeint, aber also bei dem Film merkt man gar nicht, dass es ein japanischer Film ist, weil der so audiovisuell so durchstilisiert ist, wie ein Musikvideo eigentlich. Also der hat wirklich, wie gerade schon gesagt, so eine ganz eigene Handschrift von einem Regisseur, der ganz genau weiß, was er will. Aber zur Handlung, wir sind ja beim Thema Familie, ist wieder ein Film, der das Thema Familie aus einer anderen Perspektive beleuchtet als aus der traditionellen. Es geht um zwei enge Freundinnen und die zusammenleben in der WG und eine wird schwanger bei einem One-Night-Stand. Sie hat aber nicht die Absicht, dem Vater davon zu erzählen. Also der sagt an dem Abend auch, er geht jetzt beruflich nach China für eine gewisse Zeit und sie will das Kind alleine aufziehen. Und dann geht es eben im Laufe des Films darum, ob die beiden Freundinnen sich tatsächlich um das Kind gemeinsam kümmern oder ob die Freundschaft möglicherweise auch daran zerbrechen könnte. Und das ist also ein Film, der sich sowohl mit dem Thema alleinerziehende Mütter als auch gleichgeschlechtliche Eltern, also auch wenn das jetzt, die sind kein Paar, die beiden, das sind einfach nur enge Freundinnen, aber es geht dann ja trotzdem in Richtung zwei Mütter. Fast schon so ein bisschen der weibliche Gegenpart zu Hiss, auch wenn der das Thema natürlich nochmal ganz anders anpackt. Also da geht es jetzt nicht um die gesellschaftliche Betrachtung, ob ein gleichgeschlechtliches Paar Kinder aufziehen kann, aber doch auch so ein bisschen um die Frage an sich.
Ja, aber es ist ganz spannend, wie ein Freund von jemandem dann auch quasi so eine Art Elternfigur sein kann. Das ist, haben wir ja, glaube ich, auch ein paar Mal gesehen. Das ist doch, was The Long Excuse hattest du auch so ein bisschen gehabt, oder? Wenn ich mich recht entsinnen kann.
Bei Long Excuse verlieren ja zwei Männer gleichzeitig Frauen, ihre Ehefrauen genau. Beim gleichen Unfall und dann ist die Frage, ob das deren Leben dann verändert. Und das, ja, die Hauptfigur ist ja dieser Schriftsteller, der dann
der kinderlos ist, aber sich genau. Ja dann auch um die Kinder kümmert von dem anderen ein bisschen.
Genau, und der dann anfängt zu begreifen, wie es in der Wirklichkeit zugeht.
Ja, und das fand ich auf alle Fälle auch ganz spannend, dass da jemand halt dann da ist für Kinder, der eigentlich nicht, ja, also kein romantischer Partner ist oder kein Verwandter ist oder sowas.
Stimmt, ja. Was ich aber jetzt hier wirklich gut finde, ist, wenn das traditionelle Familienbild in der Wirklichkeit zu Ende ist, dann ist ja immer noch ganz viel Realität da. Also ganz andere Lebensentwürfe, ganz andere Familienentwürfe, ganz andere Notwendigkeiten, ganz andere Nöte. Und ich finde es schön, dass sich das bei Daughters wie bei His auch abbildet, ja, dass eben nicht alles mit einem traditionellen Familienbild eben abgedeckt werden kann und dass das Leben und die Liebe und die Realität dann doch anders läuft. Und ja, manchmal sind das noch nicht mal zwei, die ein Paar sind, die dann in die Verantwortung gehen für so ein Kind, wenn es mal da ist.
Dann kommen wir zu einem Film, den ich jetzt auch schon sehen durfte, den ich ja mit dir ein bisschen mehr besprechen dann kann quasi. Nosari, Impermanent Eternity. Den ich ganz, ganz, ganz großartig fand. Aber da kannst du auch nochmal sagen, um was es geht.
Ja, also erstmal, es freut mich, dass sie dir so gut gefallen hat. Das ist nämlich auch einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr beim Festival. Ich hatte den Film gesehen bei der Berlinale letztes Jahr, was die letzte Veranstaltung war, die ich vor Corona besucht habe, in einem winzigen Kino, in dem, glaube ich, außer mir noch drei andere Leute saßen. Ich habe gar nichts erwartet, ich kannte den Regisseur nicht. Ich habe nur gesehen, oh, jetzt kommt ein Film, der geht über 2 Stunden, hier ist kalt, ich fühle mich gerade nicht so gut, bei der Berlinale wird mir immer krank, ich bin müde und eigentlich habe ich keine Lust. Dann kommt so ein Film und der hat wirklich einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe ihn jetzt in Vorbereitung für den Podcast nochmal geschaut und ja, jede Minute genossen. In dem Film geht es um einen jungen Mann, der ohne Namen bleibt. Und man weiß am Anfang, ich will jetzt mal nicht spoilern, ob sich das noch ändert, aber am Anfang weiß man zumindest gar nichts über seine Hintergründe. Man weiß nur, er reist anscheinend von Ort zu Ort und beutet arme, alte Menschen mit dem Enkeltrick aus. Also für alle, die zuhören und nicht wissen, was der Enkeltrick ist, das funktioniert so, dass man alte Leute anruft und sagt, Oma, ich bin's, ich brauche Geld. Und dann, wenn man Glück hat, hält die Oma einen tatsächlich für den Enkel und dann sagt man, gleich kommt ein Freund von mir vorbei und holt das Geld ab. Und schon ist die Oma um mehrere tausend Euro oder noch mehr Yen erleichtert. Und so macht der Protagonist es auch bei alten Frau. Funktioniert im Grunde genommen auch alles, bis er dann eben zu der alten Frau geht. Die betreibt einen Musikladen. Und die ist dann aber total fürsorglich und hält ihn anscheinend wirklich für ihren Enkel. Und sagt dann sofort, ach komm, wärm dich hier auf und hier, ich habe dir was zu essen gemacht. Und davon ist er dann eben so überrumpelt scheinbar, dass er einfach bleibt und dann eine ganze Weile bei dieser alten Frau lebt. Und ich kann ja mal sagen, was mir so gut an dem Film gefallen hat. Also mir hat sehr viel an dem Film gefallen. Was jetzt aber tatsächlich gar nicht so viel mit der Handlung zu tun hat, ist eigentlich das Setting des Films. Der spielt auf Amakusa, das ist eine Insel im Südwesten Japans, also bei Kyushu. Das wirkt alles so ein bisschen heruntergekommen dort. Also es spielt auch eine Rolle, dass dieser Ort eigentlich seine besten Zeiten schon hinter sich hatte. Und also ein ganz wichtiger Handlungsort ist so eine Einkaufspassage, in der fast alle Geschäfte schon zu sind. Also da steht eigentlich ganz einsam noch dieser Musikladen, der ist noch geöffnet. Und dadurch entsteht so eine ganz melancholische und auch so ein bisschen nostalgische Grundstimmung. Also nostalgisch im Sinne von, man weiß, da war mal irgendwie was Glanzvolles in dieser Einkaufspassage. Das wird auch gesagt. Aber es ist halt verschwunden. Und man sieht nur noch so das bisschen, was davon übrig geblieben ist. Und das dann untermalt von einem ganz, ganz stimmungsvollen Soundtrack auch. Also das ist auch ein Soundtrack, der man in Erinnerung bleibt von einem japanischen Film. Also meistens hat man einfach nur so uninspiriertes Klaviergeklimper. Hier mal nicht. Also da spielt Mundharmonika zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle. Also auch im Film tatsächlich, nicht nur im Soundtrack. Das ist auch sehr schön mit eingebunden in die Handlung. Schaut euch mal den Trailer an, alle, die zuhören. Der Trailer, der vermittelt das schon ganz gut. Sowohl das Setting als auch die Musik. Und ja, kann nur noch mal sagen, also der hat wirklich einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen.
Würdest du sagen, ist eher eine Tragödie oder eine Komödie oder ist es beides?
Weder das eine noch das andere. Also Tragödie endet ja immer in der Katastrophe und ich würde den Film gar nicht so wirklich in ein Genre stecken wollen. Also der hat jetzt auch nicht so einen konventionellen Handlungsbogen, sondern wir begleiten einfach diesen jungen Mann und auch die anderen Menschen, die auf der Insel leben. Also man bekommt einfach auch so ein bisschen einen Einblick in die Gemeinschaft dort. Es kommen dann auch noch, werden noch andere Charaktere ein bisschen beleuchtet, ein bisschen die Kultur dort, die Geschichte. Ich will jetzt nicht sagen, der ist halbdokumentarisch, aber entweder der Regisseur oder der Produzent stammt auch von dieser Insel. Und damit ist der Insel fast so ein bisschen ein Denkmal gewidmet worden.
Ich fand es halt auch ganz spannend. Also man hat halt das Gefühl, da gab es eine Generation, da ist ja auch irgendwie unglaublich viel zerstört worden durch ein Feuer. Die hat sich dann wieder was richtig aufgebaut. Also auch im Rahmen von diesem Shoppingcenter. Und das ist aber jetzt irgendwie alles so verfallen und irgendwie. Also was ich ganz interessant fand, war, es gibt ja einerseits eher so die Großelterngeneration, die man wirklich viel sieht. Und dann aber eigentlich die Kinder, aber die Eltern sieht man irgendwie gar nicht. Stimmt. Für die ist da irgendwie ganz, ganz wenig Platz da. Das ist dann eher so, die sind dann eher so weggegangen und die Kinder müssen sich irgendwie finden. So, bleibe ich da? Ist das meine Heimat oder muss ich jetzt auch gehen? Und die Großeltern bleiben halt dann noch irgendwie da. Und ich fand das so faszinierend. Das ist ein Shoppingcenter. Und da sind ja dann auch Leute, die in diesem Center sind, das halt dann irgendwann mal in den 70ern oder so eingerichtet worden sind. Und ja, nach und nach sind halt dann diese Leute halt dann so in Ruhestand gegangen oder haben halt zugemacht, weil sie pleite gegangen sind oder weggestorben. Und dann sind halt die wenigen alten Leute, die noch quasi da so die paar Läden da noch offen haben. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Auch zum Beispiel auch, dass man diesen Enkel hat und diese Großmutter und die beide eigentlich überhaupt nicht groß miteinander reden. Weil in dem Moment, wo sie miteinander reden würden, würde ja auch die brauchen ja beide voneinander was. Aber wenn man drüber reden würde, würde ja dieser Traum sozusagen platzen. Das fand ich ganz interessant, dass es ja da quasi so ist. Die Oma macht ihm quasi was zu essen und der kümmert sich ja dann ein bisschen so Haushaltssachen. Und man redet nicht viel miteinander, aber man kann quasi so diese Blase sozusagen damit so aufrechthalten. Und das fand ich wirklich, also ich fand das thematisch so stark. Also das ist vielleicht auch ein Film, den guckt man vielleicht und denkt sich, ja, ich weiß nicht, aber dann im Nachhinein. Ohne, dass ich da viel jetzt groß auch spoilern möchte. Ich fand den wirklich von den Grundthemen und Familie und wie man sich halt auch so eine Familie erhält, fand ich den so stark. Also das ist ja irgendwie was, so ein Uni-Film oder Filmschulen-Film oder so.
Das ist anscheinend ein Abschlussfilm gewesen, ja.
Und man merkt ja, der Film hat jetzt kein gigantisches Budget oder irgendwas, aber der ist, also von seiner Geschichte ist er wirklich, wirklich toll. Und gerade auch im Rahmen dessen, dass es so ein Abschlussfilm ist. Ich fand den wirklich, wirklich klasse. Also hat mir echt gut gefallen.
Ja, also auch die Darstellerinnen und Darsteller drücken halt sehr, sehr viel aus, ohne viel zu sagen, wie du jetzt schon erwähnt hattest. Also es wird ja nicht so viel gesprochen zwischen den Figuren. Und also auch die alte Frau fand ich sehr beeindruckend in ihrer Rolle. Das war, glaube ich, auch die letzte Rolle der Schauspielerin. Also die ist mittlerweile leider gestorben. Ich glaube, sie heißt Shisako Hara, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die hat früher in Ultraman-Filmen viel mitgespielt. Und jetzt hat sie mal in einem ganz anderen Film noch ihren letzten Auftritt gehabt.
Ja. Der Film hat mich auch ein bisschen daran erinnert, weil es gibt ja auch so eine Radiostation, wo man darüber redet, in der Stadt und vielleicht ist doch wieder kulturell was los und vielleicht muss man da was machen. Und die hatte letztes Jahr eine Doku im Angebot. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie sie heißt, wo ja eine Stadt durch den Tsunami quasi komplett zerstört worden ist und wo das auch so ein Dorfradio ist und wie sich diese Stadt wieder so da rappelt. Und ich fand das thematisch auch teilweise unglaublich nah dran, so eine kleine Stadt, die sich dann irgendwie wieder finden muss.
Genau, Listening to the Air war das von Haruka Komori, ja.
Ja. Scheint ja nah an der Wirklichkeit zu sein. Auf jeden Fall habt ihr mir jetzt den Film erfolgreich verkauft. Ich muss ihn jetzt unbedingt sehen.
Ja, ist nur eine Tragödie, dass wir ihn nicht im Kino zeigen können. Ja. Aber nochmal ein Jahr warten konnten wir dann doch nicht.
Aber wir werden das so genießen, wenn wir die Filme wieder im Musorturm oder in den anderen Räumen sehen können. Wir freuen uns schon so drauf. Mhm. Aber einen haben wir noch auf der Liste, oder?
Mhm. Yes, yes, yes. So heißt der Film. Nochmal ein Kammerspiel.
Ja, du hast mich jetzt kurz irritiert, ob du einfach nur dreimal Ja gesagt hast. Ja. Ja, der Film heißt Yes, Yes, Yes. Das war so ein Last-Minute-Film, der noch ins Programm gekommen ist und der mich dann aber so beeindruckt hat, tatsächlich auch, als ich ihn gesehen habe, dass wir da gar nicht so lang gefackelt haben. Das ist auch ein low, low, low Budget-Film in Schwarz-Weiß gedreht. Übrigens, wie sehr viele Filme dieses Jahr. Also wir haben sehr viele Schwarz-Weiß-Filme. Also wer gerne Schwarz-Weiß-Filme guckt, hat dieses Jahr eine große Auswahl. Also in Schwarz-Weiß gedreht mit einem kleinen Ensemble. Und da geht es darum, dass eine Mutter die Diagnose bekommt, dass sie schwer krank ist und es nicht überleben wird. Und im Laufe der Handlung sehen wir dann, wie der Rest der Familie, also die beiden Kinder, Tochter, Sohn und der Mann, damit umgehen. Und aber anstatt sich gegenseitig Halt zu geben, driftet die Familie so ein bisschen auseinander. Und das ist ja gerade das, was die Familie nicht sein sollte, laut dem, was ich eingangs gesagt habe. Also, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass alle so auf ihre ganz eigene Weise mit der Trauer umgehen. Und eben auch die Mutter, die das mit ansehen muss, die ja noch da ist. Also, die dabei zusehen muss, wie ihre Familie auseinanderfällt. Aber, ohne zu spoilern, wie die Familie möglicherweise auch wieder zueinander findet. Und also es ist mit ganz geringen Mitteln. Der Film, der lebt vor allem auch von seinem wirklich ja sehr überzeugenden Schauspiel. Mhm. Und auf das einfach durch dieses Schwarz-Weiß und die ganz zurückhaltende Inszenierung ganz schnörkellos, da wird eigentlich alle Aufmerksamkeit auf das Schauspiel gelenkt. Und der Film ist auch sehr kurz und dadurch muss er das Thema halt so sehr, sehr auf den Punkt rüberbringen. Und das schafft er ziemlich gut. Also nichts für Leute, die gerne was Lustiges zwischendurch schauen wollen. Also vielleicht nicht kurz vorm Einschlafen oder so, sondern danach entweder noch mit jemandem darüber reden oder noch einen weiteren Film nachschieben. Aber auf jeden Fall auch ja, ein Film, der großen Eindruck hinterlässt.
Also sehr gut, aber auch sehr fordernd.
Ja, genau.
Wir zeichnen ja immer direkt nach den Filmen auch eine Podcast-Episode auf dem Festival auf, normal. Das hat ja auch manchmal therapeutische Gründe. Mhm. Bei Yes, Yes, Yes wäre das wahrscheinlich auch so der Fall. Aber ich finde das auch gut, wenn man auf dem Festival dann Filme hat, wo man sich auch vielleicht seinen Dämonen und Ängsten stellen muss und auch sich mit den Themen auseinandersetzt. Zum Beispiel, dass man einen geliebten Menschen verlieren könnte und wie man da weiterleben kann und wie man überhaupt damit umgehen kann. Das finde ich schon sehr, sehr gut.
Ja, absolut. Also ein bisschen off-topic jetzt, aber eigentlich wollte ich schon längst Sound of Metal gesehen haben. Der heißt doch so, oder? Mhm. Ja, eigentlich wollte ich schon längst Sound of Metal gesehen haben, aber weil es ja da um den Verlust des Gehörs geht und das für mich eine absolute Katastrophe wäre, weil ich Musik mindestens genauso gerne mag wie Film, kann ich mich gar nicht damit auseinandersetzen und das wäre, glaube ich, für mich zu schlimm, diesen Film gerade zu sehen. Also da müsste ich, glaube ich, in richtig stabiler Verfassung sein, um bereit für diesen Film zu sein. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen bei Yes, Yes, Yes.
Ja, manchmal kann man nicht weglaufen. Herr Ballaus hat sich am Ende seiner Autobiografie auch damit auseinandergesetzt, dass er erblindet und keine Filme mehr sehen kann. Und das ist natürlich für so einen Kameramann natürlich auch ein Wahnsinnseinschnitt, auch ein Dämon, dem man sich dann stellen muss. Ja.
Mhm. Oder Heinz Erhardt, der hat auch irgendwie einen Schlaganfall gehabt und war dann in seinem Sprachzentrum oder so hin, oder? Dass er also ja. Sich nicht mehr ausdrücken konnte.
Ja, ja.
Also weder schriftlich noch im Sprechen selber. Einen Film haben wir noch.
Ja. Entschuldigung, Akihiko Yano, ist das jemand, den wir schon kennen müssten? Weil wir haben jetzt auch einige Namen dabei gehabt. Also Yamamoto hat ja auch erst irgendwie den dritten Film gemacht und müsste man Akihiko Yano schon von irgendeinen anderen Filmen her kennen oder ist das auch ganz neu?
Also nicht von unserem Festival, es ist aber nicht sein erster Film. Also auch wenn es ein bisschen so wirkt, weil er wirklich mit sehr geringen Mitteln gedreht wurde, aber der ist schon etwas erfahrener zumindest.
Jetzt haben wir noch einen Film, weil du auch gesagt hast vorhin, dass die Schauspieler so gut sind. Jetzt haben wir noch einen Film über Schauspieler. Spezielle Schauspieler, deswegen heißt der Film auch Special Actors.
Genau, der lang erwartete neue Film von Shinichiro Ueda, bekannt als Regisseur von One Cut of the Dead.
Den wir auch alle vorab schon mal gucken durften. Das heißt, wir können über den auch ein bisschen mehr reden. Aber du kannst auch noch mal kurz sagen, um was es denn geht. Und dann reden wir noch mal ein bisschen mehr drüber.
Ja, also wer letztes Jahr schon beim Festival dabei war, hat vielleicht den Film Family Romance gesehen von Werner Herzog. Und es war der meistgeschaute Film bei uns. Also wenn ihr letztes Jahr bei uns Filme geschaut habt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr diesen Film auch gesehen habt. Und in Family Romance geht es ja um Agenturen, die Schauspielerinnen und Schauspieler vermitteln, um zum Beispiel für einen Tag die beste Freundin zu spielen oder Menschen, die irgendwo Schlange stehen, damit ein Geschäft attraktiver erscheint. Also ja, einfach Statistinnen und Familienmitglieder, Freunde vermittelt. Und um so eine Agentur geht es in Family Romance auch. Nicht in Family Romance, in Special Actors. Und der Protagonist ist ein, ich würde mal sagen, Wannabe-Schauspieler, der aber seinen Traum nicht wirklich erfüllen kann, weil er bei jeder kleinsten Aufregung sofort in Ohnmacht fällt. Und also er ist dann kurz davor, den Schauspielerberuf an den Nagel zu hängen. Und dann trifft er aber nach einiger Zeit wieder seinen jüngeren Bruder. Und der arbeitet eben bei so einer Vermittlungsagentur, die heißt Special Actors, und bringt dann den Protagonisten mit rein. Und da geht er dann erstmal total auf und spielt dann irgendwie den lachenden Kinobesucher bei der Komödie. Und als Trauergäste kann man dort engagiert werden. Und dann bekommen sie aber von einer jungen Frau den Auftrag, deren Schwester aus einer Sekte zu befreien. Und dann müssen eben die Mitglieder der Special Actors quasi als Geheimkommando sich in diese Sekte einschleusen lassen. Und das führt dann natürlich zu zahlreichen, sehr, sehr komisch inszenierten Verwicklungen.
Absolut richtige Twists auf Twist auf Twist in dem Film. Sehr, sehr schön. Ich habe schon den Anfang total geliebt, dass der Regisseur ihn anbrüllt. Und vor allen Dingen, wenn er konfrontiert wird, wird er ja ohnmächtig. Und er wird dann so ohnmächtig und fällt dem Regisseur nach vorne in den Arm. Und kommt dann wunderbar der Rettungssanitäter. Und der ist so ein bisschen so ruppiger. Und der brüllt ihn dann auch an, spricht lauter, was ist eigentlich passiert, und ist dann auch, setzt ihn auch wieder total unter Stress und zack, geht er wieder aus und fällt wieder nach vorne um auf den Rettungssanitäter drauf. Ich fand das großartig. Der hat ein richtig, richtig gutes Timing, was ja für diese komischen Elemente total wichtig ist. Und diese blasse Figur, ja, aber die reißt einen völlig, völlig raus. Das ist total großartig. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist schon, ist auch wirklich eine richtig schöne Idee, die sie da umgesetzt haben.
Ja, also Timing, das ist auch genau das Wort, das mir zu dem Film einfällt. Also das ist das, die große Stärke des Films, das komödiantische Timing. Mhm. Und das hat man nicht so oft bei Komödien.
Der Film hat auch wirklich einen ziemlichen Drive, also halt, weil er sich halt immer wieder voran bewegt mit, jetzt passiert das, okay, jetzt kommt nochmal der Twist und jetzt kommt nochmal das, und es ist ja irgendwie so, also ich fand das halt so schön, weil das halt wirklich Schauspieler sind, die so quasi so die Welt retten, so die Avengers unter den Schauspielern oder so ein, naja, nicht die Welt, aber es ist ja irgendwie so wie so eine Folge der Woche, wo dann irgendwie Leute einen Fall lösen müssen oder sowas. Und das fand ich halt echt so nett mit, wir sind Schauspieler und wir gehen da raus wie, keine Ahnung, die Paw Patrol oder so und mussten irgendwas lösen. Und das fand ich halt wirklich, wirklich, wirklich so süß als Idee. Und der hat ein nettes Titelthema. Das kommt halt immer wieder. Das ist aber sehr einprägend und ich fand das ein schönes Musikstück gewesen. Ja, ja, und der Humor ist halt nett. Also da gibt es jetzt nichts wirklich irgendwie groß Fieses oder sowas, sondern das ist alles so netter, angenehmer Humor. Also es ist jetzt nicht die Komödie, wo man jetzt irgendwie jetzt lachen vom Stuhl fällt oder so, aber der hat halt einfach so einen leichten Dauergrinsen, wo man sich diesen Film anschauen kann.
durch die verschiedenen Aufträge hat er auch so einen Mission Impossible Charakter, aber ohne, dass es irgendwie zu gefährlich oder zu unangenehm werden würde. Oder selbst wenn es mal nach Mord und Totschlag aussieht, ist es noch lange nicht Mord und Totschlag. Also das fand ich schon. Und was mir auch gefallen hat, man sieht viele Komödien, wo ich mir dachte, ach, das ist eine Variante von dieser Komödienidee oder das ist ja ein Remake von dieser Komödienidee. Das hier so, die Geschichte bei Special Actors, kann ich mich nicht dran erinnern, habe ich so noch nie gesehen. Ja, und das ist auch ein echter Reiz.
Ja, das Schöne ist halt, die Geheimwaffe ist dann ein Drehbuch, nachdem dann sozusagen dann die Schauspieler ihre Sachen dann machen.
Ja, also der Film, der wurde mit den Schauspielern anscheinend zusammen in einem Workshop erarbeitet. Also das ist jetzt gar nicht so, dass es dann einen Drehbuchautoren gibt, sondern das ist anscheinend, nach dem, was wir so herausfinden konnten, wirklich auch eine Gemeinschaftsleistung. Und also Thomas, wenn du sagst, es gibt nichts, woran dich der Film erinnert, das finde ich halt auch super, weil, also ich habe ja eingangs gesagt, von Shinichiro Ueda ist ja auch der Film One Cut of the Dead. Und der ja ein Riesenhit war in Japan und also auch bei uns auf dem Festival sehr erfolgreich gelaufen ist und dann hier sogar eine DVD-Auswertung bekommen hat, was ja sehr, sehr selten ist für einen japanischen Film und auf ganz, ganz vielen Festivals gelaufen ist. Und wenn man so einen großen Hit hat, ich glaube, dann steht man schon unter Druck, dann auch gut nachzuliefern und aber gleichzeitig sich nicht zu wiederholen. Ich war schon sehr gespannt, was macht er als nächstes? Also ist Ueda jetzt so ein One-Hit-Wonder, der halt mal einen Glückstreffer gelandet hat mit seinem ersten Film, bei dem eigentlich so gut wie alles gestimmt hat? Was kommt jetzt als nächstes? Und das ist halt einfach, also man merkt schon so seinen Humor, seine Art und Weise, Gags einzubauen und mit Schauspielern zu arbeiten, aber trotzdem ist der Film ganz anders als One Cut of the Dead.
Ich finde es auch interessant, dass er dann auf einen Writers Room mit Schauspielern vertraut hat und gerade unter dem Druck, den er dann hatte nach dem Erfolg, dann wirklich auf so eine kreative Kollaboration zu vertrauen und das dann umzusetzen. Und man kann sagen, das ist ihm absolut geglückt. Also das hat er genau richtig gemacht. Ich habe One Cut of the Dead auf dem Festival verpasst, habe natürlich auch die DVD hier liegen und werde dann die Gelegenheit nochmal nutzen, das auch nochmal nachzuholen. Ja.
Hast du noch nicht gesehen?
Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Liegt auf dem Stapel, muss ich dringend gucken, wenn ich gerade nicht für einen Podcast dringend einen anderen Film gucken müsste.
Dann musst du halt mal einen Podcast drüber machen. Dann bist du gezwungen.
Es führt kein Weg dran vorbei. Ja.
Der nächste Japanuary kommt bestimmt.
Oh ja.
Du hast recht, so ist es.
Ich finde aber, das ist ja genau die Weiterführung von One Cut of the Dead, weil One Cut of the Dead ist ein Film über kreative Kooperation und wie man sich irgendwie zusammenreißt und das durchzieht. Hat ja auch so mit Sachen mit Familie und wie man zusammenarbeitet. Und der Film ist ja dann quasi so die thematische Fortsetzung davon. Vor und hinter der Kamera.
Ja.
Ist ja sehr schön.
Warum jetzt Special Actors eigentlich auch ein Familienfilm ist, das verraten wir aber nicht, weil sonst würden wir es ein bisschen spoilern.
Nein, man kann es so hinbiegen, es geht ja auch um eine Sekte und auch eine Sekte kann ja eine Ersatzfamilie sein.
Ja.
Und das hätte wunderbar harmoniert mit einem anderen Film. Also wir wollten auch einen Film zeigen, wo es tatsächlich darum geht, wie eine Sekte eine Familie auseinanderreißt, also der das Thema eher von der ernsthafteren Seite angeht. Den haben wir aber nicht bekommen. Aber vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen.
So viele Apropos. Filme schon wieder.
Ja, genau, jetzt so viele Filme schon wieder und jetzt hat man schon wieder eine ganze Liste, was man alles unbedingt sehen muss. Die Frage ist, wie kann ich es denn sehen? Also wir hatten ja im März schon mal über Festivalscope die Gelegenheit, Filme zu gucken. Das lief ja sehr gut. Wie läuft es denn jetzt bei der Nippon Connection online? Wie kommen wir als Zuschauer an die Filme ran?
Also wenn ihr bei unserem Nippon Connection On Demand Replay dabei wart im März, dann wisst ihr eigentlich schon fast alles. Das funktioniert wieder genauso. Also wir kooperieren diesmal mit einem Anbieter namens Festival Scope und Shift 72. Wir haben aber unsere eigene Seite, also watch.nipponconnection.com, wird aber auch über die Festival-Website verlinkt. Und da muss man sich ein Benutzerkonto erstellen und hat dann die Auswahl zwischen den ganzen Filmen. Und wie letztes Jahr kann man dann einen Film also kann man sich dann ein Ticket für einen Film kaufen. Das kostet dieses Jahr 6 €. Und den Film kann man sich dann 24 Stunden lang anschauen. Also quasi ab dem Moment, ab dem man anfängt, sich den Film anzuschauen, hat man dann 24 Stunden Zeit, ihn fertig zu schauen. Ja, das heißt, also man kann sich auch 5 Filme kaufen und sie alle anfangen zu schauen und muss sie dann halt in den 24 Stunden fertig schauen, also besser einen nach dem anderen. Und was neu ist dieses Jahr, also es gab letztes Jahr bei uns ja so 10er-Karten, die man bestellen konnte. Und das gibt es dieses Jahr nicht. Stattdessen bieten wir verschiedene Bundles an, also verschiedene Pakete, die wir geschnürt haben von Filmen, bei denen wir dachten, die passen gut zusammen und die sind dann im Gruppenpreis ein bisschen günstiger, als wenn man sie einzeln kauft. Also es gibt zum Beispiel ein Anime-Paket oder Animationspaket, es gibt ein Paket mit Dokumentarfilmen, es gibt eins, das heißt Weird and Wonderful. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was da für Filme dabei sind. Und auch, das ist nämlich tatsächlich ein unerwarteter Themenschwerpunkt. Wir haben noch mehr Themenschwerpunkte, als wir dachten. Wir haben nämlich mehrere Filme auch übers Filmemachen im Programm. Also das ist so ein Mini-Themenschwerpunkt. Und da ist tatsächlich auch mein anderer Favorit des Festivals. Ich sage jetzt gar nicht viel über den Film, aber ich sage einfach, welcher Film es ist. Der heißt It's a Summer Film von Soshi Matsumoto. Das ist so mein anderer Favorit neben Nosari. Und auch ein Themenschwerpunkt, der sich ergeben hat, Musikfilme. Und wozu es keinen Bundle gibt, aber wir haben tatsächlich auch 3 Sportdokus im Programm. Auch okay. Das, also im Olympia-Jahr, also Olympia soll ja, ich weiß nicht, wir nehmen den Podcast ja jetzt auf, er wird erst später ausgestrahlt, aber also aktuell jetzt sollen die Olympischen Spiele ja noch stattfinden. Mal gucken, was noch so passiert. Aber hat nichts mit Olympia zu tun. Auch das hat sich einfach so ergeben. So, und eine letzte Sache, die ich noch dazu sagen muss. Es gibt nämlich, das habe ich ja am Anfang schon angeteasert, dieses Jahr auch einen Festivalpass. Da kann man 120 € bezahlen und dafür kann man sich alle Filme angucken. Also man hat dann quasi eine Woche lang oder 6 Tage lang Nippon Connection Netflix. Und das lohnt sich dann halt ab dem 21. Film. Also ich habe ja gesagt, ein Ticket kostet 6 €. Das heißt, ab dem 21. Film schaut man dann jeden weiteren kostenlos. Und bei dem, der 25 Filme geschaut hat, Alex, den du vorhin erwähnt hattest, für den würde sich das dann schon lohnen. Aber es lohnt sich auch für die, die sagen, ich bin mir bei manchen Filmen nicht so sicher. Ich schaue erst mal rein und dann entscheide ich nach 20 Minuten, ob ich den Film immer noch sehen möchte. Das kann man dann natürlich machen.
Meine Herren, eine Frage bleibt für mich noch offen, nämlich du bist da vorhin so drüber gegangen und man bezahlt dann einfach den Film. Geht das mit Kreditkarte, PayPal, EC-Karte oder wahrscheinlich hoffentlich alle 3 Sachen, oder?
Leider nicht. Wir wissen, Deutschland ist PayPal-Land, aber die Plattform ist bei FestivalScope noch nicht so ganz angekommen und deswegen geht es leider nicht. Man kann mit Kreditkarte zahlen und also so war es bei Replay auch. Und weil wir gesagt haben, in Deutschland haben nicht so viele Kreditkarte, haben die sich jetzt die Mühe gemacht und haben noch GiroPay eingeführt. Ich kenne das persönlich nicht, aber der Name Giro lässt schon vermuten, es geht auch ohne Kreditkarte auf jeden Fall.
Okay, das
läuft. Soll ich sowas Ähnliches wie Sofortüberweisung? Also ja. Ich glaube, alle, die ein Girokonto haben, müssten damit auch dann klarkommen.
Zurechtkommen, ja.
Ja. Okay. Aber lass mich nochmal zusammenfassen. Es ist also genau wie bei Nippon Connection On Demand Replay. Das heißt, wir haben über Festival Scope die Möglichkeit einfach auf, also mit Festival Scope als Partner, über watch.nipponconnection.com reinzugehen oder einfach über nipponconnection.com und dann über euren Link von der Homepage aus hinzugehen. Und dann erstelle ich mir ein Konto und damit zahle ich entweder 6 € pro Film, den ich sehen möchte, oder ich sehe, es gibt ein Filmbündel, das genau auf mich passt. Also du hast jetzt ja erzählt, es gibt Anime, es gibt Sportfilme über das Filmemachen, es gibt Weird and Wonderful. Und also da bin ich jetzt mal ganz gespannt drauf, was für Paketchen da Sinn machen oder da auf uns warten. Und es gibt die Möglichkeit, einen 120-Euro-Pass zu kaufen und dann kann man alle Filme gucken.
Genau, sehr stimmt spannend. Fast alles. Nur ein Sportbundle gibt es nicht. Aber die Sportfilme, die sind alle im Dokumentarfilm-Bundle.
Ah.
Weil es halt eh alles Dokumentarfilme
sind. Stimmt, das hast du gesagt. Es gibt zwar einen Doku-Bundle, aber die Sportfilme habt ihr zwar mehrere, die aber nicht im Bundle. Alles klar. Okay. Gut, aber dann wissen wir Bescheid.
Mhm. Schwarz-Weiß-Film-Bundle haben wir leider nicht gemacht. Also die müsst ihr euch dann
selber kaufen. Zusammensuchen.
Ja.
Sag noch einmal bitte, wann das Festival stattfindet dieses Jahr.
Vom 1. bis zum 6. Juni. Das Datum habe ich verinnerlicht.
1. bis 6. Juni und aus Erfahrung empfehlen wir Urlaub nehmen, den ganzen Tag Filme gucken.
Ja, das sollte man umsetzen, ja. Gucken wir mal.
Habe ich jetzt letztes Jahr erfolgreich gemacht und jeden Tag mindestens 2 oder mehr Filme gucken können und ja. Man vermisst zwar die anderen Menschen und das Gedränge und das Essen und die Stimmung, aber
man hat trotzdem tolle Filme.
Ja, man hat trotzdem die tollen Filme. Und wir haben dann versucht, über Zoom dann auch so ein bisschen einen Open Podcast zu machen, abends nochmal, damit so ein kleines bisschen Festival-Feeling mit den Leuten dann auch erhalten bleibt. Kann man so ein bisschen improvisieren. Werden wir wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder probieren.
Ich kann nur sagen, letztes Jahr war es, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, so, dass wir viele Filme nicht bekommen haben, weil noch viele skeptisch waren wegen Online-Screenings. Das heißt, dadurch haben wir jetzt viele Filme dieses Jahr mitgenommen und wir bieten jetzt sozusagen das Beste aus 2 Jahren. Also noch mehr Highlights als sonst.
Stimmt, ihr habt mehr Filme dieses Jahr, 80 Filme, gell?
Genau, ja.
Und das Festival ist immer noch genauso lang, da muss man echt gucken, was man da alles unterbekommt. Da muss man echt Urlaub nehmen, ja.
Ja, wir hatten auch mal überlegt, soll man einfach noch mal eine Woche länger machen, aber das schaffen wir nicht, weil die meisten bei uns dann doch einfach ehrenamtlich auch im Team dabei sind. Es gibt manche Festivals, die online gegangen sind und das Filmprogramm dann für 2 Wochen anbieten, aber dann wären vielleicht die Vorführgebühren auch doppelt so teuer gewesen und das hätte sich dann wahrscheinlich doch nicht gerechnet, denke ich mal, weil es dann wahrscheinlich doch einige gibt, die dann einfach die 6 Tage lang durch binge-watchen.
Und je länger es dauert, desto eher hat man das Gefühl, naja, das kann ich später noch gucken und dann guckt man es doch nicht. Und wenn es so ein begrenzter Zeitraum ist, dann weiß ich, jetzt gilt es, jetzt muss ich, das sind nur die 6 Tage. Und ich finde das eine gute Entscheidung.
Genau. Also lasst euch drauf ein. Ich hoffe, es ist das letzte Mal Online-Festival. Das habe ich aber auch letztes Jahr schon gedacht, aber dieses Jahr bin ich ein bisschen optimistischer, als ich es letztes Jahr war. Also Nippon Connection kommt wieder, darf ich aber jetzt noch nicht sagen, den Termin. Aber den erfahrt ihr bald.
Oh, das ist wie im Abspann von einem Bond-Film. Ja?
Richtig, Bond-Film, das war genau das, woran ich dachte, Nippon Connection
kommt zurück.
Bei den James-Bond-Filmen, da standen am Anfang immer noch die Titel und irgendwann standen dann auch nicht mehr die Titel da.
Stimmt, ja.
Also wir sind jetzt einer von den späteren Bond-Filmen. Es gibt das Versprechen, er kommt zurück. Nur halt noch nicht wann.
Okay. Wir werden aber im Podcast ganz am Ende verraten, worum es in der nächsten Episode geht.
Oh ja. Ja, in der nächsten Folge, da sprechen wir mit Sebastian Krehl über einen Regisseur, über, ich hoffe, ich versaue den Namen nicht, Toshiaki Toyoda.
Genau. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass der Mann macht eigentlich jedes Mal erfindet er für mich ein neues Filmuniversum, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe 5 verschiedene Sachen von ihm gesehen und ich hätte gewettet, dass das 5 verschiedene Regisseure sind. Da freue ich mich auch sehr auf das Gespräch mit Sebastian. Zum Schluss aber natürlich, Flo, noch die Frage, auf was freust du dich denn eigentlich am allermeisten? Jetzt hast du schon genannt, die 2 Filme, die deine Highlights sind, aber auf was freust du dich dieses Jahr besonders?
Auf die Eindrücke des Publikums. Ich bin einfach gespannt. Also ich freue mich eigentlich auf dasselbe, auf das ich mich auch beim physischen Festival freue. Ich bin einfach gespannt, wie das Publikum die Filme aufnimmt, die wir ausgesucht haben. es wird nicht so viele interessante Diskussionen geben, aber irgendwie wird das Feedback schon bei uns ankommen. Zum Beispiel auch durch Podcasts, die ihr dann auch macht. Und ja, darauf freue ich mich, einfach zu hören, wie die Filme euch allen gefallen.
Das werden wir erzählen, alles weitergeben, was wir mitbekommen. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt schon richtig Lust. 1. bis 6. Juni, ganz, ganz viele wunderbare Filme, Familienfilme und noch mehr als nur Familienfilme. Und jetzt wissen wir schon, wie wir rankommen. Und schaltet also spätestens vom 1. bis zum 6. Juni nipponconnection.com ein. Und aber auch uns wieder im Podcast, wenn wir nächste Woche mit Sebastian über Toyota sprechen. Flo, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch.
Noch viel Erfolg bei dem, was als Programmmensch jetzt alles noch in den letzten Tagen vor dem Festival auf dich zukommt. Und vielen Dank, Alex. Ich freue mich auf dich wieder bei der nächsten Episode.
Dann bis bald.
Bis bald.
Und ciao, ciao.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.